So, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag des heutigen Abends. Heute erzählt uns Ernst. Heute erzählt uns Ernst was zu DMX, dem Protokoll. Bitte schön.
Genau, nicht dem Rapper. So, hallo. Also, ich möchte euch kurz was über DMX erzählen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, die einfach mal so einen ganz, ganz groben, kurzen Überblick über das DMX-Protokoll geben. Wir werden aber, ich möchte möglichst schnell aber in die Praxis reingehen und hier ein paar Lampen blinken lassen. So mal ganz kurz, was ist DMX eigentlich? Also DMX ist so der, neben einigen anderen, aber einer der quasi Standards für Eventlichtsteuerung. DMX steht für Digital Multiplex und ist sogar seit 1990 standardisiert. Ich glaube seit dem Jahr 2000 sogar auch ein DIN-Standard. Mittlerweile gibt es das Protokoll schon in der nächsten Generation, aber da hat sich nicht so viel verändert. Und das hat so einfach mal so, also davor gab es sehr viele proprietäre Lösungen, von jeder Hersteller ist das ein eigenes Protokoll. Es gab analoge Systeme davor, die halt auch deutlich fehleranfälliger waren natürlich. Kurz ein bisschen aufs Elektrische eingehen. Also grundsätzlich ist eine symmetrische Übertragung mit einem RS-485-Bus, also es ist quasi genau das gleiche, wie in unseren ACAP-Lampen verwendet wird an Bustechnologie. Es verwendet offiziell laut Standard einen fünfpoligen XLR-Stecker, von dem aber eigentlich nur drei Pole verwendet werden, nämlich quasi die beiden symmetrischen Datenpole und einmal Masse. Die anderen beiden Pole sind eigentlich nicht wirklich spezifiziert, für was sie verwendet werden. Manche verwenden die als Rückkanal oder für nochmal ein bisschen Ethernet drüber jagen oder sonst ähnliches. Aber da man eigentlich nur drei Pole benötigt für DMX, hat sich in so einem Low-Budget-Bereich, also sage ich mal sowas, in dem Rahmen, wo wir uns hier bewegen, eigentlich der dreipolige XLR-Stecker durchgesetzt. Weil hat den Vorteil, man kann auch Standard-Mikrofon, Kabel, Bühnenkabel etc. verwenden. Soll man eigentlich nicht, weil komme ich dann später dazu. Grundsätzlich ist es eine Daisy-Chain, das heißt, jedes Gerät hat einen DMX-In und einen DMX-Out. Ich kann die quasi alle in eine große Reihe stecken. Eine Baumstruktur ist theoretisch möglich, allerdings nur über aktive Splitter. Das heißt, ich habe ein kleiner Verstärker drin, ein Op-Amp oder ähnliches, der einfach dann kann ich meine Daisy-Chain einfach aufsplitten und in zwei Ketten weitergehen lassen. Der Bus hat eine Impedanz von 120 Ohm. Wichtig ist auch, dass man den Bus abschließt. Das heißt, am Ende meiner Daisy-Chain muss ein 120 Ohm Abschlusswiderstand hin. Wenn ich nur eine einzige Lampe habe und ein 1 Meter Kabel, dann sage ich jetzt mal, gibt es am wenigsten Störungen. Aber jetzt schon bei dem Aufbau, den wir jetzt hier haben, mit einmal am Tisch rum, mit insgesamt 9 Geräten, ist die Impedanz schon am Ende vom Gerät so kaputt, dass die letzte Lampe eigentlich nahezu keine Daten mehr rauslesen kann. Theoretisch spezifiziert ist der Bus bis 600 Meter, wenn man schöne 120 Ohm Kabel verwendet. Also da geht schon einiges, also da kann das Lichtmischpult schon weiter weg sein von der Bühne. Was auch möglich ist, ich kann nicht nur einen Bus haben, sondern mehrere Busse mit komplett eigenen Treiber, das nennt man Universum. Das heißt, ich kann von einem Lichtpult mehrere Daisy Chains ansteuern, also mehrere Universen. Na, jetzt gehen wir mal einen Layer tiefer. Das Ganze ist eigentlich ein Zeitmultiplex-Verfahren. Es werden 512 Kanäle, was eigentlich jetzt im Sinne von, ich habe eine serielle Übertragung, einfach nur Bytes sind. Ich habe 512 Kanäle mit je 8 Bit, die übertragen werden, mit einem Start- und zwei Stopp-Bits. Das ist eine serielle Übertragung. Los geht diese Chain mit, ich fange an, also am Anfang wird der Bus kurz auf 0 gezogen, dass alle Geräte wissen, ach, jetzt geht's gleich los, jetzt kommen die ganzen Bits. Dann kommt das erste Byte, das ist immer 0. Meistens 0, also aber standardmäßig sollte es 0 sein. Und dann werden eben mit 250 Kilobit alle 512 Bytes übertragen. Ich müsste theoretisch nicht alle 512 übertragen, ich könnte auch wenig übertragen, aber eigentlich sollte ich immer alle 512 Kanäle übertragen am Ende. Was bedeutet, wenn ich alle 512 Kanäle übertragen habe und dann mit meinem nächsten Frame beginne, dass ich dann am Ende bei 22 Millisekunden für einen Frame bin, was fürs menschliche Auge eine ausreichend hohe Wiederholungsrate ist, um hier fein und sauber dimmen zu können, auch über alle Kanäle hinweg. Genau, Adressierung. Ich habe gesagt, es gibt 512 Kanäle. Eine Fixture, also eine Fixture nennt man ein Gerät, jetzt zum Beispiel ein Scheinwerfer oder ein Moving Head oder ähnliches, das nennt man als Gesamtsumme ein Fixture. Ein Fixture kann mehrere Kanäle belegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine RGB-LED habe, dann belege ich drei Kanäle, einen für Rot, einen für Grün, einen für Blau. Wenn ich ein Moving Head habe, dann habe ich dann noch zum Beispiel zwei Kanäle für die Bewegung X und Y mit dazu. Und etc. Ich habe vielleicht noch ein paar Sonderkanäle, wie, keine Ahnung, Flash, dass er quasi hochrhythmisch blinkt. Wir haben ja vorhin schon gemerkt, so, okay, 222 Millisekunden sind zwar schnell, aber für so einen sauberen Strobo-Flash nicht schnell genug. Deswegen haben die meisten Geräte auch quasi einen Strobe-Modus integriert. Ein Gerät adressiere ich immer mit seinem ersten Kanal. Das heißt, wenn ein Gerät zum Beispiel drei Kanäle hat und ich gebe dem die Adresse 10, dann belegt dieses Gerät den Kanal 10, 11 und 12. Und wenn ich danach das nächste Gerät haben möchte, also auch die drei Kanäle hat, dann fange ich quasi an mit Adresse 13. Das heißt, ich muss immer zwischen den Geräten, zwischen der Adressierung der Geräte, genauso viel Lücke lassen, wie das Gerät an Kanälen belegt. Das ist auch tatsächlich die größte Fehlerquelle. Das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier geht es jetzt noch mit 9 Devices, aber wenn ich jetzt mehr als 9 Devices habe, dann kann das schon passieren, dass man da mal Überlappungen hat. Man hat sich irgendwo vertippt, man ist ein Kanal daneben und dann gibt es Probleme. Also wie gesagt, Adressierung ist das also bei allen dem X-Aufbauten, die ich bis jetzt gemacht habe, ich weiß nicht, ob es normal ist oder ob es an mir liegt, aber ich habe immer mindestens ein, zwei Fehler drin, wo man dann nochmal ran muss. Man kann auch Geräte doppelt belegen, absichtlich. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 10 Scheinwerfer, die eh alle immer exakt dasselbe anzeigen, alles dasselbe anzeigen sollen und ich möchte nicht so viele Adressen dafür verschwenden, dann gebe ich einfach diesen 10 denselben Kanal, dann tun die einfach exakt dasselbe. Also das ist ein Feature. Jetzt gebe ich noch ein paar Fachbegriffe. Fixture, habe ich schon gesagt, das ist ein per DMX angesteuertes Gerät. Bei der Lichtsteuerung sagt man zu einer statischen Einstellung, zum Beispiel, ich habe jetzt alle Scheinwerfer auf Rot, die Moving Heads sind alle auf die Spiegelkugel gerichtet, etc. Das ist eine Scene. Eine Sequence ist eine zeitliche Abfolge von Scenes. Das heißt, ich kann, keine Ahnung, ich lasse jetzt ein Lauflicht durchlaufen über mehrere Scheinwerfer zum Beispiel, das aus einzelnen Scenes besteht. Das ist dann, das nennt man eben Sequence. Ein Chaser ist so ein bisschen anders. Ein Chaser ist nicht nur eine Abfolge jetzt von einzelnen Scenes. Ein Chaser kann auch anderes beinhalten, zum Beispiel, da könnte ich jetzt theoretisch auch, wenn ich jetzt eine Lichtshow habe, mit einer Pi mal Leinwand noch ein Video mit reinpacken oder ähnliches. Das ist einfach ein bisschen allgemeiner gefasst. Eine Show am Ende ist dann quasi eine Audiosynchrone vor dem Video-Show. Das heißt, ich drücke oben auf den Play-Knopf, es läuft ein Lied oder ähnliches ab und alle meine, und zum speziell vor diesem Zeitpunkt, diesem Lied, gehen dann die einzelnen Scheiben erfahren oder ähnliches. Das nennt man dann insgesamt Show. Noch drei wichtige Punkte, die unbedingt auch beachtet werden müssen, ist HTTP und LTP. Jetzt ist es so, jetzt haben wir gerade gesehen, wir haben 22 Millisekunden Frame für eine DMX-Adresse. Meine DMX-Software könnte jetzt allerdings zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Szenen, die ich gleichzeitig ausführe, was ich kann. Und beide Szenen beinhalten ein Device, ein Device, das in beiden Szenen halten. Was mache ich damit jetzt? Da gibt es jetzt HTTP und LTP. HTTP ist High Stakes Precedence. Das heißt quasi, okay, in der Szene 1 ist das Gerät auf 30% eingestellt, in der Szene 2 auf 50%, hat das Gerät 50%. Funktioniert für Dimmer etc., für Scheinwerfer am meisten, wird es am meisten verwendet, ist in die Richtung. LTP hingegen ist quasi Latest Text Precedence. Das heißt quasi, von diesen zwei Szenen, die ich jetzt kurz nacheinander in meiner Software oder auf meinem Mischpult angetriggert habe, ist die letzte, diejenige, wo dann endgültig die Szene setzt. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel maskiert. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Szene, die gibt mir eine Farbe vor von der kompletten Szenerie. Das heißt zum Beispiel, ich habe alle Scheinwerfer in Rot Ich habe jetzt aber eine zweite Szene, die wo mir quasi nur einen einzigen Scheinwerfer davon ausmaskiert, um zum Beispiel ein Lauflicht durchlaufen zu lassen. Das heißt, ich implementiere das Lauflicht an sich einmal als Maske und dann wiederum in einer anderen Szene alle Farben, die ich haben möchte. Und dann kann ich quasi sagen LCP, das heißt, ich setze erst die Farbe, dann die Maske drüber, aber sehen tue ich quasi nur, dass der eine Scheinwerfer, den ich ausmaskiert habe, dann in dieser Farbe leuchtet. Dafür ist das praktisch. Noch ein wichtiger Punkt ist die Dimmerkurve. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Unser Auge ist nicht linear. Im Genau genommen ist es logarithmisch. Das heißt, wenn ich eine Leistung von einem Scheinwerfer ausstrahle und ich verdopple die Leistung, wirkt es für unser Auge nicht doppelt so hell. Da gibt es vorhin für die logarithmische Kurven, die unser Auge fährt. Das heißt, ich ist eher so nach dem Motto, unser Auge empfindet eine zehnfache Leistung, die ein Scheinwerfer abstrahlt, als doppelt so hell. Glaube ich, ist es circa. Oder vierfach, ich weiß nicht genau, wie die Kurve ist, können wir gleich noch anschauen. Aber das sollte man auch beachten, dass wenn ich quasi jetzt meinen Scheinwerfer auf 1% stelle, dass er nicht unbedingt ein Zehntel so hell ist, wenn ich auf 10% stelle. Das muss man mal beachten bei der Geschichte. Also meistens ist es so, dass die unteren Bereiche muss man deutlich feiner ansteuern und dann nach oben ist einfach nur noch ja, hell. So, das war jetzt ziemlich viel Theorie und jetzt gibt es das Ganze, wie macht man das nun? Also Möglichkeit A ist es, das ist wahrscheinlich die Standard, auch im Eventbereich ist, ich habe so ein schönes Lichtmischpult. Hier unten rechts sehen wir jetzt, das ist die Grandma 3, das ist so quasi der Rolls-Royce unter den Lichtmischpulten. Also das Ding, so ist es, da steht da unten rechts in der Vollausstattung, kostet 60.000 Euro, wenn ich es neu kaufe. Das ist halt, also da bewegen sich die Regler selber. Also das ist das, wenn ich jetzt auf so einem Rock im Park oder ähnliches bin, da stehen diese Dinger. Da ist auch jeder Top-LJ, der kennt die, die tun ihre Shows dann und implementieren. Also wenn du ein Top-Event auch irgendwie Bands, die ihre eigenen LJs mitbringen oder ähnlichem, solltest du dir so ein Ding hinstellen. Aber da wollen wir weg. Es gibt auch Lichtmischpulte, die sind ein bisschen günstiger. Ich glaube, so die günstigsten auf eBay, da geht es so ab 100 Euro los, habe ich dann 16 Schieberegler drauf und das war's. Was wir machen wollen, ist ein bisschen mehr mit Software. Deswegen ist der Einstieg hier ein USB-DMX-Adapter. Das ist tatsächlich einfach nichts anderes wie mal einen hier. Also hier habe ich einfach so einen USB auf RS-485-Adapter mit noch einem kleinen Kabel, der mir den Sub-D-Stecker auf XLR übersetzt. Und das war's. Das ist einfach einstecken, loslegen, kostet ein paar Euro. Also gibt es wahrscheinlich, wie wahrscheinlich bei AliExpress oder bei Amazon für 5, 6 Euro. Und ich meine, jetzt einen Laptop habe ich eh und jetzt 5, 6 Euro im Vergleich zu 60.000 ist schon ein kleiner Unterschied. Und damit kann ich auch viel machen. Das ist genug zum Rumspielen und mal was machen und vielleicht mal für eine kleine Hausparty. Aber aus Erfahrung empfehle ich ein bisschen was Höherwertigeres. Also jetzt mal so im Bereich, ich sage mal, um die 30, 40 Euro, wo dann die DMX-Schnittstelle auch galvanisch getrennt ist. Weil wenn ich hier so einen Aufbau habe mit sehr vielen Geräten und da gibt es so viel Störeinstrahlung auf dem DX und da wird halt auf der Leitung schon eine Spannung induziert, die einem den USB-Port zerstören kann. Habe ich, weiß nicht, wer auf meinem DMX-Workshop auf der ASM 15 war es, glaube ich, war, vor vier Jahren, da ist mir genau das passiert. Da war unten in der Lounge ein bisschen viel Störeinstrahlung, sagen wir mal, und das hat mir dann am Ende einen USB-Port gekillt und den USB-DMX-Adapter. Was ich hier habe, ist ein bisschen was noch eine Klasse drüber. Das ist ein Ethernet auf USB-Adapter. Der ist eigentlich nicht dediziert jetzt für einen Ethernet-DMX-Adapter. Das ist nicht dediziert für DMX gedacht. Das ist eigentlich eine ILDA-Schnittstelle zum Ansteuern von Laserprojektoren. Da können wir irgendwann mal nochmal einen Talk drüber halten. Ich habe mir die mal gekauft, weil ich selber auch einen Laser habe. Und habe dann festgestellt, das Ding ist Open Source. Und habe mir dann die Schaltpläne angeschaut und habe dann gesehen, okay, da ist ein kleiner Poppel drauf, im Layout, wo DMX sagt. Und deswegen habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und gesehen, okay, der hat einen RS-485-Controller drauf. Weiß nicht warum und was ursprünglich mal gedacht war. Er ist auch in seiner Software implementiert, aber es gab nahezu keine Dokumentation dazu. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und dann am Ende herausgefunden, dass der mit dem Open Sound Control Standard kommunizieren kann und ich dann quasi über Ethernet OSC Befehle hinschicken kann und den so ansteuern. Genau, also das ist dann so, das ist jetzt einmal im das höhere Ende, also der hat jetzt 100 Euro gekostet. Genau. Was auch noch wichtig ist, so ein Lichtmischpult hier ist ganz cool, man hat schöne Schieberegler, Knöpfe etc. MIDI-Keyboards. Also auch so ein stinknormales, billiges Standard-MIDI-Keyboard, das ich per USB anschließen kann, ist absolut ideal. Da habe ich Knöpfe, kann da ein bisschen drauf rumdrücken, da kann ich quasi eine Szene auf eine Taste legen und ähnliches und dann einfach so ein bisschen im Takt der Musik drauf rumdrücken. Oder sowas wie das hier, das ist so ein Launchpad. Was sieht in der Kamera. Da habe ich halt hier so schöne, der macht schon was. Da habe ich hier so ein paar schöne Tasten, Schieberegler, Drehknöpfe etc. Und die kann ich jetzt alle in meiner DMX-Software kann ich dann alle verwenden. Ja, Open Source. Grundsätzlich gibt es so einen gewissen, sag ich jetzt mal, so eine Gruppierung, die wo sich das Open Lightning nennt sie das Ganze, wo sie ein bisschen dem Open Lightning, ja. Die haben sich so ein bisschen dem Ganzen angenommen und die haben auch, da gibt es Open Source Hardware, die entwickelt haben, also eigene Interfaces, die man möchte. Wenn ich mir eigene Fixtures zusammenbauen möchte, haben die auch Beschreibungen dafür, Schaltpläne etc. Auch Libraries für Linux, für das DMX-Protokoll etc. Und was ich sehr empfehlen kann, ist QLC Plus, das werden wir uns dann auch gleich zeigen in der Demo. QLC Plus ist wirklich so eine komplette schöne Entwicklungsumgebung und für Shows, Live-Shows, für etc., um die auch unter anderem in die Libraries von Open Lightning verwenden. Genau. Das war es schon mit der Präsentation. Und dann gehen wir gleich mal in die Demo über. Ah ja, eins habe ich noch ganz kurz vergessen. Man kann sich Fixtures eben auch selber bauen. Das haben wir auch mal gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war auf dem Kongress 2015. Na, ich spiele das nicht ab. Spannend. Na egal. Genau, auf dem Kongress 2015, da hatten wir ein DMX-to-Radio-Interface gebaut. Das heißt, da haben wir an den Arduino einen LS485-Adapter angeflanscht, den Arduino wiederum an die Serie-Schnittstelle des Radios gehängt und dann hat das Radio über Funk DMX-Signale übertragen an andere Radios, um die LEDs blinken zu lassen. Das ist dann auch in der Lounge auf dem Kongress angeschlossen worden und jeder, der die Lounge betreten hat, mit einem Radio um mit LEDs und der entsprechenden Firmware drauf, haben da die LEDs fleißig im Takt der Musik geblinkt. War ganz nett. Also, ja. Man kann, wie gesagt, mit Arduino und RS-485-Adapter drauf, ein paar bunte LEDs, kann man sich auch selbst seinen eigenen Fixtures zusammenbauen. So, jetzt gehen wir wieder zu der Demo. Jetzt wird es wieder hell. Genau. Das ist QLC Plus. Das ist das Tool, das wir verwenden. Wir sehen hier unten, also haben wir die ganzen Reiter. Hier am Anfang lege ich die Fixtures fest. Ich habe jetzt schon mal angefangen, ich habe jetzt mal alle Fixtures hier eingetragen, die wir jetzt hier da haben. Also wir haben jetzt hier momentan vier LED-Spots RGB, ein Moving Head, der da vorne in der Mitte steht und diese vier RGB-Panels. Und genau, die haben auch schon so, ich habe die jetzt einfach nacheinander eingefügt, ich kann jetzt mal kurz hier raus aus dem Live-Modus. Ups. Kann ich einfach hier, wenn ich quasi auf Plus drücke, dann kann ich mir hier, sieht man schon, es ist Open Source und da contributen sehr viele Leute drauf, zum Beispiel was die Fixtures angeht. Es gibt nahezu kein Fixture, das länger als 3 Monate auf dem Markt ist, wo hier nicht drin ist. Also würde ich mal sagen, das wird irgendwann eingetragen. Also keine Ahnung, ich habe einen American DJ Nebler Akkufock, keine Ahnung. Warum der Nebler jetzt Pan und Tilt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich so ein Nebel, der sich bewegen kann, ja. Ja. Und hier unten kann ich noch einstellen, okay, wie viel davon habe ich. Normalerweise hat man so 10, 12 Nebler. Ja. Genau, dann kann ich ihn einfach hinzufügen. Also machen wir mal einen und dann klatschen wir den gleich hier unten hin. An die nächste freie DMX-Adresse. Das heißt, ich komme hier zumindest schon mal, hier kann ich nicht in Versuchung kommen, dass ich zumindest hier in der Software was überlappe. wenn ich ihm jetzt zum Beispiel sage, ja, ich möchte aber, dass du an Adresse 129 bist, sagt er mir gleich Error already in use. Das ist schon mal eine kleine Fehlerquelle weniger, die ich haben kann im Tool.
Kann ich ihn da trotzdem hinlegen, wenn ich den doppelt belegen wollte?
Also die Doppelbelegung in der Software funktioniert nicht. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt vier Strahler, aber ich könnte zum Beispiel sagen, okay, die vier Strahler da vorne, die leuchten immer gleich.
Und dann habe ich da nur einen.
Dann habe ich da nur einen in der Software, obwohl hier vorne ich allen vier die gleiche Adresse gegeben habe. Also das so klone ich. Genau. Dann hier hinten Inputs und Outputs. Hier habe ich jetzt quasi mein EtherDream-Interface als Output für dieses Universum 1, also ich steuere nur ein Universum an. Ich könnte zum Beispiel diesen USB-Dongle anstecken bei mir und den dann als Output fürs zweite Universum hernehmen, dann könnte ich jetzt nochmal eine zweite Kette ansteuern, wenn mir die erste mit meinen 5 und 12 Adressen nicht ausreichen würde. Und das Input hier, das hat auch gleich erkannt, mit diesem Akai, das Pult hier, das MIDI-Launchpad. So, okay, jetzt ist alles ganz schön. Jetzt habe ich das angeschlossen, habe es konfiguriert, habe bei all meinen Geräten die Adresse richtig eingestellt. Also jetzt, ich habe vorhin wieder gezeigt, also bei älteren Geräten oder sehr günstigen Geräten habe ich meistens so einen Tippschalter, wo ich die Adresse einstellen kann. Da ist das Tool ja auch ganz gut. Das zeigt mir hier gleich, wie meine Tippschalter stehen müssen. Da muss ich nicht viel Bits rumrechnen, sondern sage, okay, 1, 2 und 4 nach oben auf On und der Rest auf Off. Kann ich einstellen, aber jetzt, sage ich jetzt mal so, aktuellere Geräte, auch im günstigen Bereich, die haben dann normalerweise hier vorne so ein schönes Display, wo ich dann die Adresse hier einstellen kann. Genau. Gut, so, jetzt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir alles konfiguriert, adressiert, das Ding funktioniert, dann kann ich jetzt, habe ich jetzt erstes Mal mein Simple Desk. Und das Simple Desk ist jetzt einfach alle 512 Kanäle als Schieberegler dargestellt. Und da kann ich jetzt dann wirklich einfach mal sagen, so, gebe ich ihm so eine Gesamttätigkeit. Und da kann ich da schon mal meine Fixtures durchtesten, funktioniert alles etc. Und das ist quasi so mein billig 100 € Lichtmischpult, hätte dann ungefähr 16 von diesen Schiebereglern. Und sieht man schon, also wenn ich jetzt so ein 100 € Lichtmischpult kaufe, kann ich Zeige und Scheibe von, also die kleinen Spots hier belegen, 5 Kanäle pro Spot, könnte ich jetzt 3 Stück ansteuern. Und hätte noch einen übrig für einen Nebler, für den Nebel zum Beispiel. Also das ist nicht so wieder, das kann ich hier zum Beispiel den Rot.
Was ist der Nebler? Ist das noch so eine Nebelmaschine?
Eine Nebelmaschine zum Beispiel. Also es gibt auch demnächst geschaltete Nebelmaschinen. Die haben meistens, also die standardmäßig haben die halt einen Kanal, auf dem dann einfach Pumpintensität ich einstellen kann. Und es gibt auch so einen Sweetpoint bei manchen, wenn ich die auf eine gewisse Prozentzahl einstelle, so 10%, dann schafft man auch, dass die Dauer durchpumpen, dass sie nicht abkühlen und nicht zwischenheizen müssen. Aber ja.
Ist der jetzt in dem Simple Desk schon so klug, dass wenn du den Master nicht voll hast, dass du trotzdem bei den Movements von den Moving Heads?
Ja, das ist auch noch was. Also dieser Grand Master reduces the current value of intensity channels. Ein Intensity Channel, das kann ich, wenn ich eine Fixture definiere, da kann ich später auch noch was zeigen. Jetzt, weil ich für den hier habe ich noch keinen Fixture, für den kann man noch eins basteln. Also wenn jetzt, das ist ein Intensity Channel, also RGBW. Das hier ist ein Function Channel. Das heißt, wenn ich den hier jetzt auf 50% stelle und den Rot Channel ganz nach oben, dann zeigt er mir jetzt hier nur 50% an. Also er gibt mir nur 50% aus. Allerdings von diesem Funktionskanal, der jetzt irgendwie Strobe hat oder so weiter, da kann ich dann trotzdem auf 255 hochgehen. Und jetzt müssen wir eigentlich Sound machen. Irgendwie. Klatsch mal, Gigo. Ja. Ja, danke. Genau, den betrifft es nicht. Genau, jetzt kann ich hier quasi durch. Jetzt habe ich hier zum Beispiel diesen einen Spot hier. Rot, grün, blau. Funktioniert super. Hier habe ich meinen Moving Head. Den kann ich mal schauen, ob der ist nicht eingesteckt. Ich glaube, da geht der Lüfter wahrscheinlich los, deswegen habe ich ihn ausgesteckt. Nicht so wichtig. Genau, ich habe ein Moving Head und hier sieht man schon, also diese LED-Bars, die ich habe, die haben 24 Kanäle jede. Also jede von diesen Bars belegt 24 Kanäle. Das sind 8 Sektionen mit je RGB. Also 8x3. Und sehe ich schon, dass jetzt so eine dieser LED-Bars belegt jetzt hier 24 Kanäle und das ist schon, also würde ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt nur einen Lichtmischpult mit vielen Reglern drauf, selbst wenn es 512 im Ende wären, das ist halt doch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo links, ah, hier, grün, das ist ein grüner Kanal, wäre jetzt ein bisschen aufwendig. Genau, also das ist jetzt mal so Grundprinzip, also es funktioniert. So, Funktionen. Hier kann ich jetzt Funktionen erstellen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich kann jetzt eine neue Szene definieren. Machen wir eine neue Szene und ich sage jetzt mal, jetzt kann ich auswählen, welche Fixtures sollen dieser Szene sein. Okay, sage ich mal, ich will jetzt, dass alle LED-Bars hier blau leuchten, zum Beispiel. Da mache ich jetzt hier, füge jetzt die Fixtures hinzu, sage jetzt, okay, ich nehme jetzt alle meine LED-Bars, so, füge die hinzu. Dann habe ich jetzt hier, okay, dann sage ich, okay, von diesem Fixture, welche Kanäle will ich denn in dieser Szene definieren? Sage ich jetzt mal alle. Gut, dann würde ich blau haben, blau, blau, blau. Das ist jetzt nicht der effizienteste Weg, wie ich jetzt zeige, aber so ist es am verständlichsten. Jetzt habe ich hiermit schon hier in diese LED-Bar alle auf blau gesetzt.
Für jede Bar hast du eine Dreiermischung.
Genau, ich kann für jede Bar jedes Segment mit RGB einzeln mischen, wie ich es möchte. Und jetzt sage ich halt, okay, von dieser Bar jetzt hier sollen alle 8 Segmente blau sein. Jetzt kann ich die Werte hier noch kopieren und auf die anderen Bars einfügen. So, dann nenne ich das Ganze jetzt Bars Blue zum Beispiel. So, und jetzt ist die Szene gespeichert. Und jetzt immer, wenn ich diese Szene starte, leuchten alle Bars in blau. Ich habe hier schon mal ein LED-Red gemacht. Das ist das, wo alle LED-Spots hier rot leuchten. Okay, das war eine Szene. Jetzt schauen wir uns mal einen Chaser an. In einen Chaser kann ich jetzt beliebige Elemente, die ich schon habe, also Szenen, andere Chaser, Sequences etc. Zeige jetzt rein zu. Dann sage ich jetzt, okay, ich nehme jetzt die Bars Blue und LED ist Red. Pack die hier rein. Sage jetzt hier zum Beispiel jetzt mal, ich habe eine Zeit, ich möchte jetzt, dass die jetzt im 1 Sekunden Abstand so, dass die jetzt im 1 Sekunden Abstand einfach abwechselnd blinken, machen jetzt eine Demo und dann ja, machen sie. Jetzt tut er quasi, jetzt habe ich einen Chaser gemacht, der jetzt diese beiden Szenen nacheinander abfährt innerhalb einer Sekunde und jetzt blinken die Bars in blau und die LEDs in rot. Genau, das ist jetzt mal so das Grundprinzip von Szenen, JSON etc. Jetzt kann ich natürlich beliebige Dinge zusammenbauen, ich kann mir Lauflichter bauen, ich kann das Ganze auch noch hier, ich kann selbst hier noch mit zum Beispiel hier Fade In, Fade Out, dann ist hier zum Beispiel auch sagen, dass ich hier ein Fade In und Fade Out Step mache, sage ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich will dieses Ding in und hier sind Millisekunden, nicht Minuten. Nein, nicht. 0 Minuten. Das Ganze jetzt in 200 Millisekunden einfädet und 200 Millisekunden ausfädet. Und wenn ich ihn jetzt abspiele, jetzt ist das ein bisschen fädiger, das Ganze. Ja. Ja, genau. Jetzt. Es ist hier ein bisschen ungemütlich, hier in dieser Liste ständig irgendwelche, jetzt mal dem Chaser gebe ich jetzt nochmal noch einen Namen, nenne ich jetzt mal einfach einfallslos Red Blue.
Wenn du den Hold auf 0 setzen willst bei einem, würden dann bei dir gleichzeitig?
Nee, Hold heißt einfach nur, das ist ein bisschen fricklig, also das heißt jetzt auch, dass die Gesamtzeit ist jetzt hier eine Sekunde, 200 Millisekunden, wo eine Szene, also dieses Fade in, Fade out und Hold, das mischt sich so ein bisschen komisch. Also das ist mathematisch nicht schön. Also ich struggle jedes Mal damit mit den Zeiten. Also
beim Faden und beim Hold, da hast du das Control Panel gehabt, wo er dir, wenn du die Zeit eingetragen hast, auch einen Tab angezeigt hat.
Ja, das.
Lässt sich das auch per MIDI synchronisieren oder sowas?
Ja, zeige ich gleich. Das machen wir später dann ein bisschen, das quasi Taktsynchrone und Midi-Synchrone. Das ist möglich. Also ich will ja später, dass das zum Beispiel Takt der Musik passiert.
Kannst du mal Fade In
oder Fade Out auf einen anderen Wert setzen, sondern man sieht, welchen er da jetzt in seine Hold Time einrechnet. 4 Minuten. Ah ja, dann ist es der Fade In.
Ja. Genau, dazu den Fade Out, dann tut er den Fade Out zum Hold mit dazu rechnen, der ist dann inklusive Hold. Also dann 400 Millisekunden Fade In, dann hält er 800 Millisekunden und fade 200 Millisekunden aus. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt 600 anschreibe. Nee, dann nicht. Also jetzt.
Das heißt,
jetzt fällt er 400 Millisekunden in. Ah, stimmt. Das ist der Grund, bei der, warum die Fade. Jetzt ist mir das eingefallen. Das ist der Grund. Die Fade-Out-Zeit. Während der Fade-Out-Zeit fängt er schon die nächste Szene an. Deswegen zählt die Zeit zu dieser Duration nicht dazu, weil dann quasi die. Wenn er in die nächste Szene springt, fällt er diese Szene noch aus.
Aber die könntest du manuell überschreiben.
Das ist übrigens der Punkt, wo HTTP und LTP wichtig ist.
Und das könntest du jetzt wo einstellen?
HTTP, LTP? Tatsächlich pro Kanal in der Fixe. Properties. Nee. Oh Gott, wo ging das jetzt? Also hier stelle ich die Dimmerkurve, oder war es bei den Dimmerkurven sogar? Nee. Also die, na doch, hier, hier war es genau, HTTP, LTP. Da kann ich das Behavior umschalten. Normalerweise sage ich halt, man sagt jetzt so, normalerweise mache ich bei hier überall HTTP. Ich stelle bei mir immer auf LTP um, weil ich sehr gern maskiere. Also ich nutze dieses Maskensystem, das heißt, ich habe quasi, ich habe irgendwie eine Grundfarbe, ich stelle eine Szene ein mit einer Grundfarbe und möchte da drüber ein Lauflicht oder irgendeine Animation oder ähnliches drüber maskieren. Das funktioniert eben nur mit LTP, deswegen stelle ich normalerweise, wenn ich was stelle, die alle auf LTP um. Hier kann ich die Dimmerkurve definieren. Das ist quasi das linear. Das ist dann eher jetzt so ein exponentiell. Das heißt, wenn ich sagen möchte, dass es das, was ich einstelle, linear wirkt für mein Auge, dann stelle ich diese Kurve ein. Da gibt es noch verschiedene Kurven an dem Ganzen. Etc. Genau, also da kann ich jetzt alle möglichen.
Noch weniger.
Ja.
Und ist das dann so ein Float-Wert oder so diese Lichtstärke?
Nee, das ist Integer. Also es ist tatsächlich einfach ein Integer, 0 bis 512. Ich kann es auch hier also im Simple Desk, das sehe ich jetzt hier oben, hier, Quatsch, 512, 255 ist ein 8-Bit natürlich. also 0 bis 255. Ich kann hier irgendwo in der Ansicht, also ich kann hier auch den hier machen, ich kann irgendwo in der Ansicht das auch auf Prozent umstellen, aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig.
Aber nochmal zu HTTP und LTP, das heißt, wenn ich HTTP mache, das wäre sowas wie, ich habe im Hintergrund, also ich habe so einen Chaser laufen, aber ich habe jetzt einen Regler, mit dem ich das dann übersteuern kann.
Genau.
Also die eine Lampe soll jetzt mal wirklich hell sein und dann ist egal, was der Chaser macht.
Dann ist die Lampe einfach hell. Ich
deswegen standardmäßig
HTTP. Ja.
Genau. Oder alles, was die Grundhelligkeit und dann so einen Effekt oben drin.
Ja. Genau.
Und diese Dimmerkurven, sind die dann im Fixture eigentlich auch erstmal default definiert? Weil potenziell ist ja was wirklich zum Gerät gehört. Also, dass ich es nochmal getrennt anders haben will, weil ich meinen Fader anders bedienen will.
Aber weiß ich gar nicht. Ist eine gute Frage. Ich nehme zum Beispiel mal, ich bin auch jemand, ich definiere meine Fixtures immer selbst. Weil ich habe festgestellt, dass manchmal, ich habe ein oder zwei Mal gehabt, dass ein Fader drin war in den Fixtures. Habe ich dann natürlich auch einen Pull-Request gestellt. Aber ich grundsätzlich versuche ich, die immer möglichst selbst zu stellen. So nehmen wir zum Beispiel mal die Scheinwerfer da vorne. Physical Channel Intensity Mode Alias. Nee, ich glaube nicht. Es wäre aber eigentlich sinnvoll, ja.
Aber du verlierst ja immer automatisch Auflösung, wenn du nicht.
Klar.
Das ist halt der Standard.
Also gerade im unteren Bereich.
Achso, potenziell musst du es wahrscheinlich am Fixture im Menü definieren können.
Nicht bei den hier. Oder wie meinst du? Hier jetzt, oder?
Nee, ich meine schon tatsächlich wirklich am Gerät hier mit diesem 4-Tasten-Display, wo man dann nicht die Settings irgendwie für das Gerät umstellt.
Garantiert bei guten nichts. Aber wir reden hier von Low Budget unter 100 Euro pro Fixer-Geräten, die hier so rumliegen.
Die halt Dinge haben, die
einfach mit einem MOSFET irgendwie von 0 bis 4 Strom auf die LED geben.
Nein, du kannst definitiv nichts einstellen, glaubst du mir, Guido. Du kannst da nur jetzt automatische Programme ablaufen lassen und ihn auf DMX umstellen. Und dann noch zwischen 8 und 5 Kanälen. Genau. Was ich noch sagen wollte, also okay, auf Shows gehe ich gar nicht ein, habe ich exakt noch nie gemacht. Also ich hatte noch nie die Muse, eine Lightshow passend zu einem Lied zu programmieren, aber kann ich jetzt auch, keine Ahnung, hier irgendwie ein Lied ablaufen lassen und dann halt sagen, ja, bei Sekunde 3 sollen halt alle Lampen rot werden. Keine Ahnung, oder halt hier und die Szene abgespielt werden.
Oder kann man ja irgendwie einen Rhythmus machen und dann Copy-Paste?
Ja, klar, aber wie gesagt, also ich bin jemand, also vielleicht kann ich nur ganz kurz erwähnen, das habe ich noch gar nicht gemacht, warum ich das überhaupt alles mache, wie ich dazu gekommen bin. Was passiert ist es, also ich wohne in einer WG und in einer anderen WG, wir haben immer gegenseitig WG-Partys geschmissen. Natürlich, man wurde immer, wir hatten dasselbe Equipment, wo man sich gegenseitig ausgeliehen hat auf die WG-Partys und da gab es einen gewissen Zwang, dass man auf jede WG-Party irgendein Ding mit dazu kauft. Und so ging es halt los, okay, man hat einen so ein Billig-Stroboskop gekauft, LED-Stroboskop für 5 Euro, so ging es los und dann hat sie es irgendwie mal extensiviert und so weiter und dann kam irgendwann das erste Gerät, das DMX konnte, dazu. Dann hat man irgendwo gedacht, okay, jetzt habe ich schon 2 Geräte, die DMX können, dann probieren wir das aber mit DMX und dann kam noch ein Gerät dazu und irgendwie ist es dann eskaliert. Ich kann nachher mal so eine klassische WG-Party-Konfiguration bei mir zeigen, die ich hier mal habe. Genau. Was war die Frage? Nee, war keine Frage. Okay. Jetzt kommen wir zum angenehmsten an der ganzen Geschichte. Ich habe eine virtuelle Konsole. Das heißt, ich kann mir hier jetzt so richtig schöne Konsole zusammenbauen. Weil jetzt, wir haben schon gesagt, diese ganzen Funktionen hier sind jetzt ein bisschen unhandlich zu bedienen, aus der Liste auszuwählen, etc. Deswegen kann ich jetzt hier Funktionen machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal angefangen, ich habe hier den Button gemacht. So, LED Red. Wenn ich jetzt hier mal meine Show starte und ich drücke den Button, dann flashen meine LEDs rot. Da habe ich jetzt quasi meine Funktion ausgewählt und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt meine Szene LED Red hier hingesetzt. Machen wir noch einen Taster dazu. Der heißt jetzt, natürlich, das macht natürlich unsere schöne blauen Bars mit rein. So, und dann wollen wir natürlich unseren coolen Chaser, den wir gebaut haben. So, bam. So, jetzt kann ich hier rot, 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 blau, blau, blau. Ah, okay, den habe ich. Nee. Also es gibt noch ein Ding, ich habe den hier auf Flash und den hier auf On-Off, das will ich natürlich für eine Szene will ich natürlich normalerweise keinen On-Off haben, also kann man auch, eigentlich will man es schon öfter, aber jetzt nicht so im Partyfall, das ist eher sowas für Bühnenlicht, also keine Ahnung, ich habe irgendwo ein Theaterstück, das aufgeführt wird und ich habe für jede Szene ein bisschen andere Lichtstimmung oder ähnliches, dann ist das der richtige Knopf, dass ich das toggeln möchte. So, weil sonst müsste ich die ganze Zeit, so, jetzt habe ich hier meinen blauen Flash, meinen roten Flash und wenn ich den hier drücke, meinen schönen Hin- und Hergetümmel. So.
Drück mal jetzt auf so einen, ja genau, wenn du so, ja genau.
Ja, der ist jetzt einfach gut.
Geht dann drüber.
Der geht einfach eiskalt drüber. Der jetzt auch, wenn ich den jetzt dauerblau drücke, dann flasht der rote schon weiter, aber der andere bleibt dauerblau. Genau, hätte ich jetzt nicht HTTP, sondern LTP eingestellt und ich würde den hier blau gedrückt halten, dann würde die Animation weiterlaufen. Weil die jetzt weiter verändert, während hier keine neue Daten hinzukommen. So. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich im Takt haben. Stimmt, eins kann ich noch zeigen, eben warum DMX cool ist. Was ich jetzt hier machen kann, hier haben wir es schon. Also ich kann jetzt hier sagen, okay, ich habe hier einen External Input. Gehe ich einfach auf Auto-Detect, drücke auf mein MIDI-Gerät eine Taste, hat er die erkannt, automatisch. Und jetzt, und hier für den hier auch noch. Was ich jetzt machen kann, jetzt habe ich hier rot, 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 blau, blau, blau. Und mit dem Knopf kann ich meinen schönen Chase ein- und ausschalten. Jetzt habe ich hier natürlich noch coole Regler. Ich weiß gar nicht, ob ich den Master-Dimmer belegen kann. Eigentlich dachte ich schon. Genau, ich mache den jetzt zum Master. Nehmen wir zum Submaster, das heißt von dem allem, was jetzt in dieser, also da gibt, ich kann das Ganze noch stacken ein bisschen, alles was jetzt hier mehr oder weniger sichtbar ist, kann ich jetzt hier mit, will ich jetzt mit dem Regler machen. So, und jetzt mache ich wieder mein Ding, und wenn ich jetzt hier, so, aus, halb hell, jetzt sieht man schon, also ich bewege den Regler jetzt ein bisschen, und es wirkt eigentlich schon hell, bewege ich ihn noch ein bisschen. Also ich bin jetzt bei 50%, zwischen hier zwischen 50% und 100% sind eigentlich nicht mehr so viel um. Also zwischen den oberen 50% und den unteren 50% ist der Unterschied nicht so krass. Also jetzt, da können wir jetzt schöne Kurven mit reinbauen, dann wäre das hier zumindest optisch linear. Genau, aber jetzt habe ich hier einen Regler, kann ich hier den ausschalten, kann blau drüber flashen oder mein Rot und dann kann ich Party machen. Jetzt will ich natürlich nicht ständig hier da sitzen und den hier machen. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt dieses einen Audio-Trigger, der funktioniert aber nahezu richtig beschissen. Also dann, wenn irgend, also ich kann hier quasi einen Frequenzbereich angeben, kann dem jetzt eine Funktion geben und ich gebe dem, muss ihm, gebe dann aber eine Intensität noch mit, keine Ahnung. Hier hinten Threshold, bei wie viel Prozent etc. Ich tune es für ein Lied hin, beim nächsten Lied funktioniert schon nicht mehr, der Bass wird nicht, der Takt wird nicht mehr erkannt. Also da gibt's, ich weiß nicht warum, aber von jedem, das Ding hat ein Mikrofon eingebaut oder das Ding da vorne auch, das hat ein Gigo sein Klopfen besser erkannt wie die Software hier. Also ich hab da irgendwie nichts richtig, noch nichts gefunden, was es zufriedenstellend macht, dass ich das Ding einfach hinsetzen kann und sage, hey, mach. Da gibt es irgendwie so billige externe Mikrofonschaltungen funktionieren da deutlich besser. Deswegen habe ich das eigentlich nie mehr verwendet.
Das ist so klassische Lichtorgel, wie aus den 80ern.
Ja.
Mit so drei Reglern für die verschiedenen Frequenzen.
Ja, genau. Also das, genau. Aber wir haben das hier. Ein Speed Dial. So, beim Speed Dial, die Plus-Minus-Buttons sind mir egal, das Central Dial auch. Das macht das Ganze mal weg, alles. Ja, gut, das Millisecond-Second Field, das sieht man mal noch so. So. Das ist der wunderschöne Tab. Was macht der Tab jetzt? Den Tab, sieht man jetzt hier unten, den kann ich jetzt anklicken. Also mal hier Tab, 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 Tab und dann bleibt er. Dann tappt er weiter, der hält den Takt. Funktioniert meistens ganz gut.
Aus den letzten zwei oder aus den letzten?
Leider in dem Fall, also ich wollte schon umprogrammieren, dass er mir einen Durchschnitt nimmt, er nimmt nur die letzten zwei. Also nimmt nur den Abstand der letzten zwei. Um sich einzutakten, es wäre wahrscheinlich deutlich besser, wenn ich jetzt sage, okay, bin ich jetzt fünfmal mache, dass er einen Durchschnitt aus den letzten fünf nimmt oder ähnliches. Müssen wir mal, wenn es alles Open Source, kann man mal machen. Es reicht aber zumindest, dass ich zumindest am Anfang von dem Lied mich reintappe, wenn das Lied seine BPM-Zahl hält, dass es dann meistens für eine Minute konstant genug ist, dass es das menschliche Auge nicht merkt, dass da jetzt plötzlich alles aus dem Takt ist. Also das reicht meistens. Jetzt möchte ich natürlich den...
Du kannst dann auch vielleicht... Du hattest ja vorhin schon ein Frontend, wo du dann so Striche machen konntest, oder?
Ja, das war das mit den Shows.
Und das ist dann das ist so ähnlich wie der Knopf dann.
Ja, aber da könnte ich es quasi vordefinieren. Und,
ja, und dann hast du anscheinend einen Rhythmus, regelmäßigen Rhythmus halt machen.
Genau, ich zeige das gleich. Also ich mache jetzt mal hier wieder für den Taster, für den Tab, External Input, so, oben links. So, was kann ich damit jetzt steuern? Ich füge jetzt hier meine Funktion hinzu. Und unsere schöne, coole Red-Blue-Funktion. Jetzt mache ich mal... Fade in und Fade aus, deaktivieren wir jetzt einfach mal und der Duration Factor ist 1. So, jetzt stellen wir uns mal hier ein schönes Lied, das ist der falsche Knopf. Okay, jetzt tappen wir uns hier mal ein. Jetzt blickt es im Takt von Musik.
Weil du mit dem Tab jetzt die Parameter, die du für den Chase...
Genau.
Vordefiniert hast,
genau.
Dynamisch.
Überschreibe. ich habe jetzt quasi hier, ich kann hier beim Tab einstellen, ich habe jetzt meine Funktion RedBlue, dann habe ich jetzt wieder diese Fade-In, Fade-Out-Duration und da kann ich jetzt quasi einstellen, welchen Faktor von meinem Tab, das heißt die Millisekunden, hier jetzt 420 Millisekunden gerade zufällig.
das ist ein Default,
ja. Ja. 24 Millisekunden, davon jetzt quasi soll meine Duration ist jetzt 24 Millisekunden, 0 Fade in, 0 Fade out. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe eine Funktion, zum Beispiel ein Lauflicht, das jetzt hier innerhalb eines Taktes zum Beispiel 8 Mal hier an der LED-Bar durchflashen soll, kann ich hier zum Beispiel einen Duration-Faktor auf ein Achtel stellen. Dann macht man quasi, also ich könnte, wenn ich jetzt einen Chaser habe mit 8 verschiedenen Dingen, ich will, dass in einem Tag alle 8 durchlaufen, dann kann ich hier auf ein Achtel stellen und dann kann ich mir quasi so mit einem Takt
zum Chase. Muss ich vorher den Chase definiert haben?
Ja, ja, das schon. Das,
du so. Könntest jetzt auch die anderen Sachen, also Fade In und Fade Out, könntest du damit. Also könntest du
jetzt auch, ja, ja, ich könnte jetzt, ich könnte natürlich sagen, okay, ich möchte immer 16 Fade In haben. Und 16.
Die Werte kann ich hier nicht eingeben, oder?
Bei den Faktoren? Nee, tatsächlich nicht. Die Faktoren sind immer halbe Teile.
Das sind so Musiksachen. Das sind
so eigentümliche Dinge drin.
Ja, ja. Nee, das es ist
Musik, dass man nur so gewisse
Licht.
Also bei Free Jazz nicht.
Dieses ganze DMX ist voll von Eigentümlichkeiten, die sich gewinnen muss. Das ist wirklich, das ist also schlimmer als, keine Ahnung, mit Igel Platinen entwerfen.
Aber alle Universen haben ihre eigenen Regeln.
Ja. Also. Ja, jetzt machen wir kurz mal den Red Blue nochmal an und jetzt, okay, man merkt es, ist merklich fast gar nicht, aber wir haben jetzt eigentlich ein 16 Fade In und Fade Out Zeit. Das ist ein 16 zu wenig. Das machen wir ganz langsam. Naja, jetzt sieht man es ein bisschen.
Aber du kannst es nicht irgendwie aus deinem LED Red und Bars Blue Buttons irgendwie dein Chase recorden oder. Dass du live
so
eine Show eintippst und daraus quasi den Chase recordest.
Dann nimmst du eine MIDI-Sequenzer für und heißt das.
Ja, aber jetzt so also nee. ist mir nicht. Nee. Nee, leider nicht. Das wäre schön.
Also da hatten wir so einen Makro-Recorder.
Ja. Ein Ding haben wir noch so, also apropos Makro. Es gibt auch hier Wizards, wo ich jetzt mal sagen kann, okay, ich habe jetzt hier schon einen coolen Function Wizard. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier meine 4 RGB Dinger und lasse ihn jetzt einfach mal so Primary Color Makros und ein paar Animations automatisch erstellen und ich möchte das beide dann bitte schön auch noch in der Konsole haben. Das wäre zum Anfang ganz gut. Jetzt hier, wow.
Dann macht der dir schon mal.
Jetzt macht er mir so ein paar coole Sachen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt eine rote Szene, eine grüne Szene, ich habe eine blaue Szene, ich habe eine weiße Szene. Das war jetzt vielleicht nicht so ein bisschen, jetzt vielleicht doch 16 Colors nehmen sollen. Ich habe hier eine Animation, die blinkt jetzt. So.
Und die kannst du doch nicht automatisch tappen, du müsstest das jetzt quasi noch
für die. Ich müsste jetzt im Tab die Animationen reinklatschen.
Ja, genau.
So.
Ja, das ist ganz nice eigentlich, das schnell geht.
Und die Farben kannst du dann zusammenstellen,
durch 3 RGB. Ich kann beliebig mischen, wie ich möchte. Jetzt haben wir gerade wieder dieses HTP-Problem, weil sie nicht auf LTP gestellt sind. Ich habe sogar die blaue Szene ausgewählt und jetzt haben wir eben genau das. Okay, es sind jetzt einfach blau und die rote Animation wird jetzt einfach mit drüber geklatscht. Okay, genau, das funktioniert noch und ein bisschen noch besser ist, wenn ich so LED-Matrizen habe. Das gibt nämlich auch so eine, also wie ich jetzt hier habe, ich habe jetzt, hier vielleicht nur ganz kurz, das habe ich am Anfang vielleicht nicht so gezeigt. Ich habe hier oben eine Matrix definiert. Aus den 4 LED-Bars habe ich jetzt quasi eine 8x4, ups, eine 8x4 LED-Matrix mir zusammen definiert. Das ist eigentlich automatisch, also so macht das automatisch, mehr oder weniger fast. Also ich kann einfach nur sagen, ich hätte gerne eine Matrix mit 8x4 aus den 4 LED-Bars, die ich habe. Da gibt es eine eigene RGB-Matrix-Funktionsreihe. Das ist das hier. Und da will ich jetzt hier meine, ich glaube, die will ich gar nicht, ein RGB-Panel aus. Und Und dann kann ich jetzt hier mir ein paar eine schöne Funktion aussuchen, keine Ahnung, hier so eine Fill-Unfill-Funktion, die dann anzeigt, oder hier so ein, keine Ahnung. Und hier gibt es dann, kann ich, genau, das ist nämlich der Blend-Mode, den ich hauptsächlich verwende, mit LTP, ich mache quasi den Blend-Mode Mask. Das heißt, ich stelle irgendeine Grundfarbe ein und maskiere dann hier so eine Animation drüber. Und ja, was aber auch noch gibt, so keine Ahnung, so irgendwie so schönen Gradienten, kann ich jetzt hier. Warum zeigt mir das nicht an?
Ich sehe aber nichts. Ist die andere Animation noch aktiv oder so?
Kaputt.
Ja, weil ich vorhin beim Mask war, nicht ja. Auf Default. So, keine Ahnung, Plasma. Das haben wir vorhin Gradient, gell?
Ja.
So ein schön. Ja, ah, ja. So einmal schön durchgradieren, radial.
Aber kann man da jetzt den noch weicher machen?
Ja. Den kann ich natürlich noch weicher machen, und zwar natürlich hier.
Ah, ja.
Wie vorhin gesagt, rein theoretisch möglich wären 22 Millisekunden. Also mache ich jetzt hier mal 25 Millisekunden, das ist jetzt ein bisschen arg schnell, aber da mache ich jetzt vielleicht mal so 200 und tue vielleicht noch 50 Millisekunden einblenden und 50 Millisekunden ausblenden.
Aber da sieht man jetzt einfach, dass es das 255 Bit nichts, 255 Abstufungen halt auch ganz viel sind, was so Helligkeitsunterschiede angeht.
Ja.
Die sieht man halt doch ganz gut.
Ne? Also wäre doch eher so 50. Jetzt
sitzt man natürlich auch selten so dicht davor.
Jetzt sieht es schon so
Licht an. Ja, jetzt habe ich ein bisschen, das ist ein bisschen mehr Value finden mit Fade In, Fade Out. Und
ja,
dann.
Ja, das ist so Licht an. Ja, sehr cool. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie eine relativ große Matrix machen und dann da das wirklich für so eine Matrix als Display nutzen, dass du da jetzt ein Bild drauf wirfst, Text drauf schreibst.
Ja, also es gibt hier, glaube ich, sogar Text irgendwo als hier Text. Aber ja, wie gesagt, das ist Mathe. Du hast 512 Kanäle, RGB, 512 durch 3, wie viele Pixel kann ich maximal mit einem DMX-Universum ansteuern? Ich kann natürlich x-beliebige Universen steuern, also ich kann das schon so groß machen, wie ich, dass ich eine LED-Band habe davon. QLC Plus hat allerdings auch ein WS8, kann auch WS2812 ansteuern. Es hat einen Treiber für implementiert auf dem Raspberry Pi, aber nur auf dem Raspberry. Kann man, ist es irgendein Output-Pin, kann ich einen WS2812 anstecken, ihn auf 5 Volt hoch treiben.
Die Software auf dem Raspberry Pi laufen zu
lassen? Ja, habe ich. Nachdem ich mir einen Laptop bei einer WG-Party geschrottet habe, weil jemand einen Chunk drüber geschüttet hat.
Ich war es nicht.
Nee, ich war es. seitdem habe ich einen Raspberry. Ich hab nichts anderes, ich habe das Ding, das per Ethernet, habe ich Raspberry, hab das Mischpult angesteckt und fertig.
Aber für den Pi will er gleich eine kleine Donation haben, oder? Für 20 Euro oder sowas?
Wer?
Nee.
Der Entwickler, der
ja, wenn ich ihn für ihn bespreche, ich habe es einfach gebaut. Es muss eh nur, also ich kann es einfach die Sourcen runterladen auf dem Raspberry und QMake.
Oh ja.
Ja. Ich wusste nicht, dass er eine Donation, also falls er jetzt zuhört, der Massimo, sorry. apropos Open Source und von selber bauen, wir sehen hier den Etherdream, das Interface, das ich verwende, für den gab es noch kein Plugin. Das habe ich quasi, also ich habe mir einfach ein anderes Plugin genommen und angepasst. Die Plugin-Struktur ist wirklich gut für die Plugin-Struktur von dem Open Source Projekt, und da so ein eigenes Interface zu machen, ist wirklich nicht schlecht. Es gibt auch noch zum Beispiel so Touchscreen für Tablet-Tools, die wurden auch noch, das funktioniert alles über OSC. Da kann ich dann auf dem Touchscreen mir noch, also ich brauche nicht so ein Hardware-Mini-Ding, sondern ich kann das Ganze auf dem Touchscreen ein Tablet machen, etc.
Jetzt auf einem Raspberry Pi könnte ich ja potenziell direkt auf einen der Output-Pins quasi einen
DMX.
DMX.
Ja, klar. Ja, musst du nur ein
oder würde es noch schön machen, aber muss ich noch nicht mal.
Ich weiß nicht, ich
die
Preisen. Also ich garantiere, dass die OLA, also die Open Lighting Association, dass die dafür schon entsprechende...
Ah, ja. Okay. Gibt auch fertige Boards, die da...
So Shields, ja. Okay. Was ich euch noch schnell zeige, ist, wie es quasi bei mir so normalerweise ausschaut, wenn ich da so... Also bei mir ist es immer so... So 3-4 Wochen vor einer WG-Party komme ich meistens drauf, hey, müssen wir wieder Licht machen. Und dann fange ich an und dann habe ich meistens nicht mehr, ich habe noch so viel Zeit und dann fange ich an rumzuspielen, rumzuspinnen, viel zu viel zu machen und am Ende wird es dann ein bisschen panisch. Ja, mal so sieht jetzt eine durchschnittliche WG-Party bei uns aus. Irgendwie fehlt mir da gerade was.
Lichtnebel und Laser.
Oh, ich habe den nicht gepusht. Na, dann nehmen wir halt die WG-Party 2018. Nee, das wurde ich auch nicht. Na gut. Ja, doch nicht mehr die ist dann einigermaßen geklärt. So sieht es mal. Also ich habe hier meine Fixtures, die ich verwende. Ich habe hier quasi so ein paar Szenen, Sequenzen. Ich habe leider die letzte Version nicht gepusht, da fehlt wirklich sehr viel. Was ich auch noch mache, ist, was mir machen kann, was ich empfehlen kann, wenn man mehrere verschiedene, sag ich mal, Ansteuerungsgruppen hat, dass man das Ganze noch sortiert in Ordner. Also man kann ihr ganz normal immer Subfolder einlegen. Irgendwann, wenn ich jetzt 5 Millionen Szenen hier habe, deswegen habe ich die jetzt hier quasi, das sind jetzt alle Szenen, die wo ich hier jetzt verwendet habe, also jetzt zum Beispiel hier so Farbszenen, für Nebler ein paar Szenen, für Laser, für die Stage-Bars, für die LED-Bars ein paar Szenen. So sieht dann zum Beispiel einigermaßen durchdachte Virtual Konsole bei mir aus. Hier oben habe ich meinen Tab. Hier habe ich dann für die Moving Head. Das würde jetzt nicht funktionieren, weil die Adressen halt überhaupt nicht stimmen. Für Moving Head habe ich dann halt hier ein paar Bewegungsmuster etc. Für den Laser. Ich wundere es gerade. Eigentlich müsste ich für den 2019. Naja, da habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht. Das ist dann wieder so, man fängt natürlich an. Ich habe es am PC angefangen mit zu arbeiten, habe es dann auf GitHub gepusht, vom Raspberry gepult. Also ich habe alle meine Sachen. GitHub ist da einfach tatsächlich ganz praktisch, um alle seine Fixtures etc. und seine Shows hier zu speichern. Ja.
Oder das, was man sich da an Konfiguration jetzt so zusammenbaut, könnte man das auch irgendwie abspeichern und gibt es einen Headless-Modus, wo man gar keine grafische Oberfläche mehr auf dem Raspberry Pi braucht?
Ach so, es gibt sogar ein Web-Interface.
Ah, okay.
Minus W.
Authentication
hervorragend. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Port ist.
Das wird er doch sagen.
Sicher.
Also ich hätte vielleicht noch einen Pfeil angeben sollen.
Ach!
Letzter Ding, was Tulpen.
Kann man diese Gummi dann auch auf so einen Headless-Server von Next Mini Life tun? Also dieses Container-Ding?
Minus L statt Minus.
Du meinst, dass ich mit dem Laptop quasi.
Ja, du hast den
Headless.
Auf dem Pfeil und auf deinem Notebook dann unten diese QT-Applikation oder sowas.
Ja, mit X-Forwarding.
Ja,
nee, also theoretisch kannst du zwei QLC-Instanzen schon über Ethernet miteinander koppeln. Du sagst, eine QLC-Instanz überträgt Daten zu anderen, die dann verarbeitet, das Input.
Was
ist
das
für ein Protokoll? Also man kann dann ARNET verwenden. Also
ach so, direkt ARNET dann.
Ja.
Da würde ich aber ARNET oder du machst auf dem Pi zum Beispiel nur OLA, also das Open Lighting-Dings, da kannst du zum Beispiel.
Wo haben wir denn jetzt zu viele Fenster offen?
Anstatt minus K minus N. Und auf dem Pi machst du dann das DMX.
Was ist minus N?
Ach,
null GUI.
Genau. dann Pi die ganzen Kabel hängen hast.
Was haben wir jetzt gehabt? DMX-Workshop.
Dann hast du den Pi steuerst mit PC.
Ich bin zufällig jemand cooler Open Source Projekte für so
Anhänger. Hat nicht funktioniert, das Minus.
BS28.
Jetzt schließt sich das aus, wenn du Web machst.
Ja.
Nee, noch. Hab ich voll auch.
Was war N?
Also.
No GUI.
Ja, das soll eigentlich schon. Requires No VM. Ah, minus M.
Ich habe vor zwei Jahren auf dem Kongress jemanden getroffen,
der ich will minus M haben.
8266 als in Wi-Fi ein ARPNET und ne. Hat dann beides. Einen.
In beides. Aber ist ja auch wurscht.
Ja, ist jetzt wurscht. Aber jetzt brauchen wir erstmal ganz kurz QLC-Port.
Wobei es nicht für uns auch wurscht ist, nur wenn du. Egal, wenn die Punkt da ist, dann ist es ja nicht.
9999. Okay. So. Jetzt habe ich hier, das ist jetzt quasi das Webinterface und Ganze. Das könnte ich theoretisch komplett headless auf dem Raspi laufen lassen. Und habe jetzt hier mein Simple Desk. Und.
Ja, cool.
Okay, aus irgendeinem Grund das Projekt vorher nicht geladen.
Ah, du kannst das Projekt nur laden.
Punkt plus Projects. Oh, muss ich jetzt laden? Nein, weiß es nicht. Hat es vorhin gespeichert? Ah ja, hier. Ah, ich habe es nicht gespeichert, sorry.
Boah, das war kein Triggerknopf, oder?
Nee, die Red sollte eigentlich schon das Ding rot leuchten lassen.
Aber der war nur so lange du drückst. Das geht natürlich beim Webinterface nicht so recht.
Ah ja, aber das funktioniert.
Geht's,
ja. Also an sich, ja.
Also beim Webinterface gehen ja wahrscheinlich nur Buttons, die den Status ändern.
Nein, ja. Nein, ich kann ein bisschen rumkonfigurieren. Aber ja, also es geht.
Ja, cool.
Aber ich habe es trotzdem, ich habe so ein Raspberry, ich habe so einen Monitor gemacht. Jo. Ich würde sagen, ist jetzt erstmal der Vortrag beendet. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne ein bisschen rumspielen. Wir können noch. Ja, vielleicht eins zeige ich euch noch, wie man normalerweise vorgeht, um so einen Fixture zu editieren. Wir haben zum Beispiel mal den hier. Hast du zufälliges Datenblatt von dem? Nee, wahrscheinlich nicht.
Also ich hab's ja, aber es
ist. Okay, dann schauen wir mal kurz.
Da können wir nochmal generic 10 Felder machen und gucken, was die machen.
Das können wir natürlich machen. Stecken wir mal ein. Dann schließe ich jetzt mal kurz einfach den normalen Modus wieder. Nein, ich muss eigentlich gar nicht speichern.
Oder müsstest du jetzt einfach mit dem. Genau.
Genau, Adresse 1. Und jetzt mal den ersten Regler hoch, runter, macht nichts.
Das blinkt auch noch. Kann das sein, dass du da nicht dass du das bestätigen musst?
Achso, ich. Aber die machen gerade komischerweise. Ich glaube, ein bisschen rausgeflogen, oder ist noch irgendwas? Okay, jetzt habe ich ganz vergessen, man muss immer ein Projekt öffnen, damit die IP-Adresse von dem EtherDream speichert. Der speichert nur im Projekt, aber nicht irgendwie bei sich in der Konfiguration.
Ja.
Okay, aber jetzt seht natürlich jetzt auch auf Adresse 1, das ist ein bisschen doof. Okay, also der erste scheint erstmal nichts zu tun.
Master vielleicht.
Der zweite auch nicht, also das erste wahrscheinlich Master, ja.
Ah ja,
rot, G, B, und das scheint ein Stroke zu sein.
Flash-Geschwindigkeit, ja.
Ah, das ist der Motor.
Sehe Kannst du das? Mach mal das Flash aus.
Das Flash
mal
wieder aus.
Ah,
voll schön.
Also was ist okay, ich habe. Also du hast 1 ist Master.
Ja. Dann RGB.
RGB.
Dann Flash.
Flash und
absteigend.
Low
ist absteigend high. Also die Flash-Zeit. Also ja. low ist low ist schneller.
Und bei 0 aber kein Flash, ja.
Ab. Wann immer schon wieder losgeht. Ups, kann ich nicht. Das ist leider für die einzelnen Werte hier einstellen, das ist quasi unmöglich.
Kannst du die nicht oben in der Cursor-Taste hoch runter? Oder oben in das Feld rein?
Ja, das, da kann ich es natürlich schreiben.
Kannst du da nicht Cursor-Taste hoch runter? Okay,
9. Ah, wow. Danke. Okay, also ab 10 geht's Flash los. Also
0 bis 9
No 0 Flash. 0 bis 9 No Flash.
Motor.
Okay, Motor. Und zwar linear.
Jetzt die Ausrichtung, nicht die Geschwindigkeit.
Jetzt die Ausrichtung. Und zwar bis
27.
Bis 127. Also wohl bis 127 die Drehung.
Position.
Position, ja. Mhm. Und dann 127 bis 255 ist dann Drehen immer schneller. Keine Kanäle verschwenden. Ja, möchtest, du hast, wir haben jetzt hier 6 Stück, wir können 512 durch 6 sehr viele von diesen hier ansteuern.
Das heißt, und dann, was geht danach?
So, war danach war nichts mehr.
Ah ja, da geht ja noch was.
Was geht da noch?
Mach doch mal den Motor aus. Schau mal, das muss an der Wand an der Flex raus fahren durch jetzt.
Ah, tatsächlich.
Warum ist der Motor mal an?
Das sind irgendwelche Makros.
Ach so.
Okay, aber er hat auf jeden Fall 7 ist anscheinend irgendein Automakro. Ja, komm jetzt.
Können wir weglassen, ja?
Aber
du musst ihn aber mit eingeben, was
ich muss ihn mit eingeben.
Ja.
Aber 8 ist definitiv nichts mehr. Also er hat wohl 7 Adressen.
Moment, aber also 7.
Jetzt. Oder jetzt schauen wir mal kurz, ob das noch irgendwas macht.
Achso. Aber 6 war Motor und 7 ist jetzt schon dieser.
Irgendein Auto,
man kann verschiedene Automatismen wahrscheinlich. Aber auch um die Geschwindigkeit.
Ja.
Hat er einen Sound to Light?
Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für Grunddinge. So, dann machen wir den Fixture Editor. Machen wir jetzt ein neues Fixture. Das Ding ist von der Chris. Model. Wie heißt das? Bund? Rumkugel. Eigentlich ist ja die Frage, was ist es? Eigentlich ist es ein Moving Head.
Ach,
nicht
schwach.
Das ist ein Moving Head, oder?
Nein, es ist ein Disco-Effekt.
Flower. Ist es ein Flower?
Das ist ein Flower.
Okay. Das ist ein Flower. Okay, physisch ist man jetzt. Kann man jetzt eigentlich. Es wird alles gespeichert. Ich kann theoretisch auch am Ende die Leistungen aufsummieren, die alle meine Geräte brauchen, meine Steckdosen berechnen, aber die Daten stecken in allen Fixtures drin, aber das Tool gibt es nicht hier am Ende. Okay. Unser erster Kanal war Master, oder?
Ja.
Typ ist. Haben wir schon.
Master
Dimmer. Presets, Master Dimmer, jetzt sind die Master Dimmer fertig. Passt.
Ah, okay. Das heißt, du fügst die ganze der Reihe nach hinzu?
Genau.
Und musst sie aber in der richtigen Reihenfolge hinzufügen, oder?
Nee, ich kann später, weil das ist nämlich so, das ist ein Punkt, den habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erzählt. Ein Gerät kann auch verschiedene Anzahl an Kanälen haben.
Ja, klar.
Ich kann zum Beispiel auch diese RGB-Bars, die hat zum Beispiel 24 Kanäle für alle 8 Segmente. Ich kann die auch auf 3 Kanäle stellen, dann habe ich nur ein großes Segment. Also das kann ich hier auch einstellen. Das heißt, ich habe jetzt quasi die theoretisch, ich nehme jetzt erstmal die theoretische Anzahl an Channels, die das Ding kann. Und so kann ich dann später zu verschiedenen Modi zusammenfügen. Aber das sehen wir dann gleich. Das zweite war dann Red, oder? Dann Grün. Nehmen wir an Blau, oder? Was kam als nächstes?
Flash.
Aber wie war das?
0 bis 9 hat nicht geflasht.
Und danach Flash Time.
Strobe.
Shutter Time.
Von Fast nach Slow.
Fast nach Slow.
Nullen
ist warte mal. Ja, okay, das kann ich leider nicht. Also ich kann kein. Müssen wir ein Custom machen. Also von 0 bis 9 war Nose Rope. Von 10 bis 125 Slow to Fast, oder?
Ja.
Nee, Fast to Slow.
Ja.
Good. Okidoki. Und dann haben wir noch den Pan. Was ist das?
Pan ist das.
Pan? Pan, oder?
Genau.
Rotation.
Custom. Ne, 0 bis 127 war es. Ja,
stimmt.
Welcher Pan und danach befinde ich mich.
Aber ist auch mehr da unten. Du hast ganz unten, was so Prism Rotation ist eigentlich.
Oh, stimmt. Prism Rotation.
Das ist ja sowas in der Art, ne?
Naja, aber das wäre auch ein Kanal. Nein.
Okay, ja gut, aber du musst es eigentlich auch wieder genau.
Custom machen. Custom. Aber es ist ein Prism, ja. Da gebe ich dir recht, es ist tatsächlich ein Prism. 0 bis 127 war Position, oder? Ich finde den Text eigentlich ganz gut.
Ja, Position.
Ja, ja. Ich habe nur den Text kopiert, den ich gut fand. So. Nee. Achso,
Position. Nee, Position ist nicht Slow to Fast.
Stimmt natürlich.
Left to right. Hm?
Im Uhrzeigersinn.
Von wo jetzt? Aus Sicht der Leiter? Auf die Leiter geguckt. Spüren links.
Dann, was war der letzte?
Makro.
Gobus? Nee, keine Ahnung. Ja. Gut. Passt, oder? Jetzt brauchen wir noch einen Mode. Auf dem Mode nehmen wir. Ja, das waren 7 Kanäle, oder?
Ja.
7 Channel. Jetzt ist gut, dass wir sie richtig in Reihenfolge erstellt haben. Jetzt kann ich sie nämlich einfach auswählen und drüber klatschen. Jetzt war ich quasi. Das ist jetzt wirklich die Reihenfolge, wie die Kanäle dann sind. Links kann ich jetzt erstmal definieren.
Was kann das alles und dann könntest du jetzt die verschiedenen Arten, wie man die Kanäle konfigurieren kann, auf seine Betriebsarten
nennen. Genau. Ich habe ein Head. Da tue ich einfach die Intensity-Kanäle mit rein. Ja, passt. Gut. Speichern. Der Chris Rundkugel. Ich muss leider, um es fix zu finden, QLC einmal neu starten. Leider nicht. So, DMX Workshop 2020. Dann fügen wir jetzt Quixer Rundkugel von der Chris mit ein. 7 Kanal, Universum 1, Adresse 130 wäre die nächste freie. Das stellen wir jetzt natürlich ein. Zack. Das dauert ein bisschen. Ich weiß nicht, was schneller geht, hier raufklicken oder mit Tippschaltern sich rumzuärgern. Also wie gesagt, bin ich jetzt ein Bühnentechniker, der echte teure Geräte hat mit 5 Kanal, dann mit 5 Pin etc., die kann ich steuern. Da kann ich dem Gerät sagen, hey, du, also über andere Kanäle, über nicht DMX kann ich dem sagen, du bist jetzt die und die Adresse. Weil ich kenne es anhand, dass du Gerät mit Seriennummer bla 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 sei jetzt.
Die guten Geräte haben inzwischen alle Netzwerk für auch zentrales Management.
Also,
und
so aber wie.
Da ist ja dann das DMX wirklich nur noch der sozusagen.
Der logische Layer, der dahinter liegt. Der
gemeinsame Nenner, ja. um dann in einer gemeinsamen Steuerungssoftware
zu arbeiten. Ja. So, die Rumkugel. Jetzt schauen wir kurz auf Symbol Desk, ob auch alles passt. Das ist natürlich doof, aber ja, hier Intensität, R ist da, G ist da, B ist da.
Na, dann wäre es praktisch, wenn er dann auch noch in diesem Simple Desk für die Schieberegel irgendwie oben noch hinschreibt, was für ein definiertes Device das eigentlich ist. Oder dass du quasi da oben, hier oben eine Zahl hast, die sagt, die 4 Kanäle sind hier.
Achso. Das macht das tatsächlich nicht. Ja. Es ist mir noch nie negativ aufgefallen, weil irgendwie weiß man, welches Gerät wo ist. Aber
ja gut, aber bei der Anzahl von den RGB-Leisten ist jetzt halt auch Wenn du dieses RGB-Paradies hier anschaust, das
Grenze zwischen, was ist jetzt der eine, die eine
Bar? Ja, es ist farblich schwierig,
also ja, da
schwierig
zu erkennen.
Gut. Ah. Das so, es ist leicht anders sortiert. Ein anderes Grau, Grau-Grün. Ja, sehr schön. So, jetzt probieren wir noch was anderes.
Grün-Grau.
Also wieder was anderes, jetzt machen wir noch hier so ein Movement-Effekt. Schauen wir mal. Ah, schade. Okay, das nimmt, also Movement braucht wohl die zwei Achsen. Also da kann ich jetzt zum Beispiel hier einen, das haben wir noch, das haben wir noch gar nicht gemacht. Hier kann ich jetzt zum Beispiel unser Moving Head, der ist der mittlerweile eingesteckt?
Ja.
Position, also kann ich jetzt wirklich hier in quasi hier vordefiniert so ein Ding oder hier so eine Lisa Joux-Figur abfahren lassen.
Da mappt sich das dann mit deinem Satelliten-Tracking-Projekt, oder?
Ja. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Also das nächste Mal zum Beispiel G-Predict to DMX, damit man ein Moving Head hat, der immer auf die ISS zeigt.
Ja. Ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man dann
ein Laser daneben.
Um die Astronauten anzulasern.
Um den
Leuten zu zeigen, wo man dann.
Genau, Workshop hast du schon angekündigt.
Genau, wir machen einen G-Code zu ISS-Protokoll. Genau, aber jetzt. Ich mache jetzt, damit man jetzt ein bisschen was sieht, suche ich jetzt mal kurz hier meinen.
Ja, gut wäre das. Wenn die irgendwann den nächsten Spacewalk machen, dann so raus und so, dann ist
das. Achso, ja,
dann ist die ISS getaggt.
Grob und fein in der Position, ja, bei den zweiten.
Ja.
Sehr witzig.
Da hatte ich am Anfang Riesenprobleme, dass das mir mein Bus vollgemüllt hat, bis ich das irgendwann mal technisch beschränkt habe. Deswegen. Das merkt doch kein Mensch mit dem Feinbewegung. Ja.
Jetzt. Ach so, also das Ding kann jetzt doppelt breite
Kanäle. Er hat hier fürs Movement hat er 16-Bit.
Und dann macht das natürlich auch, wenn.
Ja.
Aber.
Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Es hilft tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage.
Aber gut,
ganz kurz, wo mir jetzt wirklich hilft mit dem LSB, also mit dem Feintuning. Wenn ich eine Spiegelkugel zum Beispiel mit anleuchten will, die, wenn du denkst, also ich habe jetzt hier 512 Bits, die gehen jetzt eher so, weil das Ding macht ja auch fast zwei Umdrehungen auf die 512 Bit.
Ach so.
Das heißt, man kann fast relativ grob sagen, ein Bit ist ein Grad. Nicht ein Bit, nicht 512 Bit, ich habe 512. Quatsch.
Werte.
255 Werte habe ich und das Ding macht über 63 Grad, das heißt, ich habe so pro Wert circa 2-3 Grad etc.
Und das merkst du,
wenn ich jetzt eine Spiegelkugel damit anspringen will, da bin ich dann eher schon ein bisschen am Feintunen, dass ich die genau triff. Das macht man zum Beispiel auch bei der Scene, also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, hier jetzt ein Effekt, da habe ich den Knopf, da bewegen die sich irgendwie random rum, ich habe drei Stück von denen, aber da möchte ich, wenn ich hier den Knopf drücke, sollen alle pfft machen und mir die Spiegelkugel anleuchten.
Ja gut, aber das macht doch deinen Kanal auch nicht voll, weil es wäre nie.
Nein, ich hatte kein Problem mit Fülle des Kanals. Ich hatte ein Problem mit. Ich hatte am Anfang keine Beschränkung drin, dass der mir. Er hat die Werte immer rausgeschickt, wenn er sie generiert hat. Und er hat sie in dem Fall öfter als alle 23 Millisekunden generiert. Und ich hatte einen Bufferüberlauf. Ich bin irgendwann mal hinten rausgelaufen. Er wollte mehr Werte rausschicken, weil er halt so oft wiederholt hat, als er konnte.
Aber jetzt das soll ja noch wissen, wie lange die Framerate beim.
Ich habe das Plugin selbst geschrieben.
Ah,
okay. Ich wusste es nicht. Ich hatte am Anfang nicht so Probleme, ich wusste nicht immer, wo mich ständig. Also es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich einen Speicherüberlauf hatte, weil das Ding das irgendwo mal weggespeichert hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es dann am Ende gesagt. Erst wenn ein Paket fertig gesendet hat, alle Pakete, die bis dahin bekommt oder rausschicken möchte, droppt er.
Das heißt, die Software kann schneller als DMX.
Die Software kann schneller als DMX und deswegen hatte ich ein paar sehr schnell
Buffer überlaufen. Im Prinzip auch was anderes als DMX ausgeben könnte,
ja.
Was vielleicht sogar schneller könnte.
Ja.
Also, ne,
und man sieht hier, schnell es rumklingt, das gut, das sieht man jetzt hier nicht, aber es ist. Er kann schneller. Das war hier ein Problem. So, jetzt wollen wir
zurück. Der Moving jetzt, wo man quasi einen Parameter hat. Ich schicke neue Positionen hin und einen weiteren Kanal, auf dem ich sage, du hast so und so viel Zeit dahin zu fahren, damit er richtig smooth ihn dorthin fährt und eben nicht versucht, den quasi einzeln durchzusteppen.
Kann der, glaube ich, sogar, ich glaube, der hat auch so ein Speed, wir lassen so ein Speed-Signal, wo ihm sagt, wie schnell er fahren soll.
Aber das gibt meinst du noch Koordinaten quasi. Du
definierst
dahin und macht das automatisch relativ
von dem,
wo er ist, oder?
Das spielt keine Rolle, aber ich könnte mal, was ich sagen will, ich kann nicht verzögern, dass halt nur smooth, langsam, schön, sauber dahin fährt. Und eben nicht, weil du bist ja, also mit 25 Millisekunden ist es ja schon ganz schön rasterig dran.
Du gibst nur eine Sollposition. Sollposition und Sollzeit sozusagen an und den Rest macht dann der
Zollzeit. Countest du die Zollzeit dann halt quasi runter in die nächsten DMX-Frames, die dann kommen?
So. Oder so eine Dummkugel, also was jetzt. Wenn Gigo und Sven diskutieren, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt hier noch. Das hat nicht funktioniert, warum? Nein. Schade. Ich habe jetzt eigentlich den Slider gerade auf
nichts gelegt. Das macht doch nichts. Das ist richtig.
Was wollten wir pannen? Okay. Genau, auf die Prism-Position. Ich habe jetzt hier gesehen, deswegen war wichtig, dass wir es vorne unterteilt haben, auch schon in der Definition. Ich kann zum Beispiel hier wirklich sagen, Prism-Position will ich nur haben und dann vom Capacity, jetzt kann ich quasi den Leveler schon darauf festlegen, dass er mir nur von 0 bis 27 geht. Und jetzt habe ich ihn auf den Slider gelegt. Jetzt kann ich hier...
Wiki.
Ja. Ich würde mal sagen, einer der Hauptgründe, warum Leute also generell so mit Rechnern und Software bei so professionellen Auftritten vorsichtig sind und lieber so fette Pulte nehmen, also abgesehen vom User-Interface, wäre ja Stabilität.
Ja.
Hast du mit dem Ding
ich hab
Erfahrungen bei Partys?
Ich habe Stabilitätserfahrungen. Es stürzt ab. es ist Open Source, es gibt Releases, es wird permanent weiterentwickelt. Es gibt also einen, der ist quasi der Linus Torvalds, der ist DMX, der quasi ein bisschen die Hand drauf hat, der Massimo, sein Name fällt mir gerade nicht, Nachname fängt aber gerade nicht ein. Aber es gibt Versionen, die sind sehr instabil, stürzen ständig ab, wenn ich plötzlich einen bestimmten ich zu einem Chaser aufrufe, in dem ein roter Kanal drin ist. Nach 10 Mal ist plötzlich das Programm weg. Oder was wir zum Beispiel auch schon, da hast du, glaube ich, Erfahrung gemacht, als du DJ warst auf einer unserer G-Partys.
Komm ich nicht daran.
Ja. Sven auch.
Ich?
Ja, ihr wart beide. Da ist es öfter abgeschützt. Das war tatsächlich, und da war es tatsächlich mein Bufferüberlauf bei schnellen Moving Head-Bewegungen.
Ja, also ich habe immer so viel genebelt, dass man das nicht bemerkt.
Ja, ich habe dann irgendwann mal, ich musste, glaube ich, ständig neu starten. Aber jetzt, mittlerweile, also bei der letzten WG-Party ist es kein einziges Mal abgestürzt. Also es ist, ich würde es einfach vorher testen. Es ist nicht perfekt, aber eigentlich stabil. Aber richtige Profis, wenn ich mir ein großes, haben immer noch ein B-Mischpult. Das ist quasi, wenn das A ausfällt, ist das B, das ist dann meistens über den DMX-Splitter. Also das ist wirklich so, also wenn ich jetzt auf einer großen Veranstaltung bin, ich habe meine Grandma 3 und daneben dran steht noch ein kleineres Mischpult für Notfälle, auf dem die meisten wichtigen Implementierungen drauf sind, oder sogar nochmal eine Grandma 3, einfach komplett geklont. Und dazwischen ist ein Gerät, das mir quasi meine Universum damit sagt, wenn ein Signal von A kommt, dann nimm immer das Signal von A. Wenn kein Signal mehr von A kommt, nimm das Signal von B. Das ist damit die Ausfallsicherheit.
Dann kann ein Splitter halt noch sterben, ne?
Ja. Aber die haben üblicherweise üblicherweise auch einen Fallback, also wenn Strom weg, dann wird wirklich hart auf Fälle gestellt oder so.
Ja. Wahrscheinlich
durchgedraht. Wobei üblicherweise du natürlich
heutzutage... Das kann dir auch irgendwer auf dem Kabel treten.
Also
glücklicherweise spielst du heute dann eh natürlich vom Netzwerk.
Also wie gesagt,
raus
und aber wir sind jetzt hier auf dem Niveau, wir reden hier von, ich bin, keine Ahnung, Kleinkunstbühne und habe fünf Paar Scheinwerfer, die per Ding angesteuert sind. Ich möchte einfach irgendwie schnell ein paar Szenen einprogrammieren. Keine Ahnung, bei der ersten Linie soll es eher rot sein, bei der anderen eher grün. Keine Ahnung. Oder ich bin eben so wie bei mir auf irgendeine WG-Party oder hier unten in der Lounge theoretisch wäre auch so ein passendes Gebiet. ACAP. ACAP, anyway. ACAP hatte schon RS485. Also eigentlich ist es schon DMX. Es ist nur leider das falsche Protokoll. Das ACAP-Protokoll statt DMX. Ja. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier von Party, Kleinkunstbühnen, Schulen etc. Das hat nichts mit professionell. Ja, Schulen sind professionell, die haben Geld. Das hat nichts mit professionellen Doing zu tun.
Eine ganz andere Frage hast du inzwischen. Also meine Produkte, ich wollte C, haben dann gescheitert, ich wollte Zufall haben, habe ich nicht bekommen. Ich drücke auf den Knopf und die Moving Head soll einfach mal irgendwo hinschauen, das habe ich nicht vorher definiert, sondern sie einfach.
Nee, da bin ich tatsächlich noch nicht mal. Ich mache das immer so, also keine Ahnung, ich nehme dann meistens irgendwie sowas, so diese Schuhfigur und mache dann halt irgendwie komische Bewegungen und tue die dann hier. Und wenn ich dann, ich kann hier auch drei, wenn ich jetzt noch einmal einen hätte, könnte ich hier auch zwei, drei und kann die veroffsetten, dass die quasi ein paar Grad hinterher hinken. Und dann wirkt es relativ random.
Ich kann doch über.
Skript, du kannst. Natürlich, das geht immer. Das ist tatsächlich ganz gut. Du kannst wirklich von außen hier über MIDI oder.
Mit OSC, ganz klar.
OSC.
Musikquelle, die schreiben, die dann. Der Quatsch da von meinem Geigerzähler. Aber die Frage ist halt auch, wofür. Also, der Anwendungszweck von echtem Random ist, glaube ich, auch nicht schon.
Das muss ja kein komplett echtes Random sein. Also, mein Anwendungsfall ist, ich habe Hardware-Sequencer und mache damit halt Musik. Da habe ich jetzt irgendwie die Musik als Note und die möchte ich dann halt weil die Moving Heads sind und die schmeißen
sie.
Ohne dass es halt die ganze
gleiche aussieht. Stell dir auf
Sound to Life. Nee, aber ja.
Sound to Life
als. Nee, also mir ist bis jetzt nur. Also der Anwendungsfall war bei mir jetzt noch nicht da. Also ich hatte immer entweder halt random smooth Bewegungen oder halt pseudo-random smooth Bewegungen, wie eben so diese Schuhfiguren. Oder eben fixe Positionen, wie jetzt eine Spiegelkugel anleuchten oder keine Ahnung, gerade runterleuchten, einmal quer raufleuchten. Das war jetzt mal eher so mein so total random. Ja, wäre interessant. Aber wie gesagt, man kann es auch extern skripten und MIDI, also es gibt ja Python MIDI, da kann man bestimmt irgendwas sich extern zusammen. Ja. Ja, du kannst mit.
Also es ist mit den Signalen, die ich von meinem Sequencer bekomme, zusammen mit der Zufallswelle, dann verraten wir das auch, wenn es sein soll.
Ja, das kannst du eben extern machen. Ich meine, das ist eben das Gute, du hast Interfaces zu deinem Rechner nach außen, du kannst Skripte schreiben, extern.
Ich denke, OSC ist einfach modern genug, dass du da eine ordentliche Permission-Stelle hast, dass du es einfach selber mit anfangen kannst und nicht so. Okay, ich simuliere jetzt MIDI und fummel das so rein, dann kann man so nicht auch machen.
Achso, weißt du, was ich alles bisher über die Jungs gelernt habe, ist das Totale im Spirit davon. Ist.
Also,
von außen wieder hinten so rein.
Ja, das sieht tatsächlich aus, als zum Beispiel auch irgendwer ein Problem gehabt, der hätte gerne eine Loop, hätte gerne, dass wenn ich eine Taste drücke, dass dann eine Funktion ausgeführt wird, die dann wieder rückwirkend was macht, dann war auch wieder der Tipp so, ja, du musst einfach nur dein MIDI-Loopback und dann wieder einlesen und. Über die, ja.
Ja,
es ist ein bisschen anderes Denken.
Was du meinst mit der Stabilität und sowas, meinst du, mein Grandma läuft auch nur Linux. Also,
ja, gut,
das ist halt eine Sache der Softwarequalität, das ist halt hier so eine Frickelgröße.
Ja, genau.
Ich bin noch aufgezeigt.
Ja.
Es gibt auch andere Frickellösungen, für Windows gibt es sogar Fenster.
Ja,
wir haben auch so einen
DMX-Control.
Das ist mir immer wichtig, also ich hab lang gesucht, für, also. Für Linux kommt man ziemlich schnell auf QLC und ich habe mich am Anfang, ich hatte gar keine Ahnung von DMX oder überhaupt Lichttechnik, was ein Chaser ist oder sonst irgendwas. Es ist am Anfang ziemlich verqueres Denken, aber das ist ja meistens so bei so Thematiken. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Also es ist tatsächlich ein Projekt, also sich so eine Open Source Mini Grandma mal zusammenzubasteln. Weil es ein Raspberry mit Display, ein paar Schiebereglern, also quasi sowas im Display, dass man nicht sagen kann, ich habe ein dediziertes Lichtmischpult, ich muss nicht ständig wieder, oh scheiße, ich muss wieder cool CF vom Laptop installieren, Raspberry irgendwo rauskommt und sagt, okay, ich habe jetzt so ein Ding, das packe ich aus, bam, fertig, auf dem cool, läuft cool C drauf und ich habe ein paar Schieberegler, alles all in one, ich stecke hin mal in die Mixer und fertig. Das war mal so ein, wenn man so ein Bastelprojekt.
Ich habe mir vorhin, bevor mir klar war, dass wir Fragen einfach reinrufen und meine Fragen aufgeschrieben.
Ah ja, das ist nett. Dann
deswegen fange ich jetzt nochmal von vorne an.
Möchtest du gleich das Mikrofon haben?
Du hast ganz am Anfang gesagt, man kann maximal 32 Geräte daisy-chainen.
Ja, physikalisch. Das ist ein so ist es spezifiziert. Du hast halt einfach das Problem, du hast einen Bus und jedes Gerät greift ab, greift irgendwie hoch, eine ganze Hochohmig auf diesen Bus rein und es ist halt so spezifiziert, dass dann bei der maximal definierten Leitungslänge mit 32 Geräten, die mit einem Signal quasi hochrumig abgreifen, dass dann beim 32 noch genug ankommt, aber beim 33 vielleicht nicht mehr. Okay. Deswegen sorgt man quasi nach 32 Geräten laut Spezifikation einen Repeater einbauen in die Daisy-Chain, der quasi das Signal aufnimmt, verstärkt und neu ausgibt.
Sind die auch
schon wie gesagt, das ist einfach die Spezifikation, die ist halt so hingetrimmt, dass man am Ende sagt, okay, 600 Meter, 32 Geräte muss funktionieren, also was drüber hinausgeht, ist Zufall.
Also 32 Mugenherz sind ja eh schon mehr Adressen als ein Universum zu sehen, das ist da auch schon wieder rutscht.
Ja.
Da wäre dann genau die nächste Frage, wenn ich jetzt wirklich da mehr als eben diese 512 Adressen, also mehrere Universen brauche, gibt es da also irgendeine Empfehlung, was man da heutzutage jetzt als Protokoller, gibt es da irgendwie jede Menge so Wrapper-Dinge, wo ich irgendwie über ein Netzwerk oder sonst was teile, aber die Frage ist, was wäre das, was man heute machen möchte?
Annet wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich bin noch nie in die Situation gekommen, dass ich ein solches Universum gebraucht habe. Also, ich habe noch nie
mal Geräte mit für Universen. Bei der nächsten Party machen wir mal mehrere Universen.
Ja, gern.
Ich denke, da hängt es dann auch vom Anwendungsfall und von der Preisklasse ab. Ne? Also,
ja. Das hat jetzt, wie gesagt,
aber ADNET hat sich so ein bisschen mehr Standard, aber da gibt es eben...
Also ADNET ist ein Netzwerk, läuft einfach normal über...
Genau, weil A hat ihr eigenes ANET und eben auch da wieder Anwendungsfall und wofür man es braucht. Ich glaube nicht, dass es da so den Goldstandard gibt.
Ja, also wie gesagt, der Preisklasse bleibt ja bei System X einfach.
Nee, dass die Geräte am Schluss die wieder dem X sprechen.
Also was man dazwischen macht zwischen.
Aber so potenziell, wenn du jetzt quasi bis zur Bühne
fährst, also ich finde, ich finde, also
irgendwie 4DMX-Kabel bis zur Bühne hinlegen.
Nee, aber das hier ist OSC. Also das Ding wird über OSC gesteuert. Das ist tatsächlich so, ich habe ja hier Ethernet, ich habe mein DMX nicht direkt am Rechner hängen. Das Ding kann ich jetzt auch vorne an die Bühne klatschen.
Ja. Und du redest quasi auf
drei Strecke Stück.
Ethernet und hast jetzt, aber da ist aber nur ein Universum drauf.
Das ist den Isodream 1, also den Vorgänger von dem, der hat sogar zwei Universen und ein Eingangsuniversum auch noch.
Oh ja.
Der hier hat nur eins, der zwei.
Aber
eigentlich für Laser wieder. Es gibt natürlich solche Dinge mit zwei, drei Universen dran, die OSC sprechen kann.
Aber ich glaube, in
OSC,
also beruflich würden Leute wahrscheinlich ADNET nehmen. Oder eben. Wenn du MA machst, dann nimmst du eine NPU von MA, die wird dann MA-Net sprechen und die steht dann irgendwo. Also, das ist dann auch am Ende der Sache der Processing Power. Wenn du, also die Grandma an sich kann nur so und so viele Universen selber ausspielen und dann brauchst du noch abgesetzte Netzwerkprozessoren.
Also die Geräte, die vorhin sind, die haben dann sogar selber schon Internet dran, also der Moving-Net oder so und der ist eine eigene Art.
Ja, also wobei dann immer die Frage ist, mit der Verkabelung. Ne? Das Schöne ist halt jetzt der Daisy-Chain-Kram, die schönen flexiblen DMX-Kabel, oder du kommst dann irgendwie mit.
Diese Master-Statement, das kannst du sagen, das ist der Master.
Achso, wir wollten noch nicht anleuchten. Ja, ich glaube, der Talk ist jetzt beendet.
Dankeschön.